Hallo, einen schönen guten Morgen. Ist Jesus nicht gut? Halleluja. Er ist schon, spürt ihr auch, dass Jesus hier ist? Oh. Wir gehen herrlichen Zeiten entgegen. Und nämlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sagt der Herr. Ja, manche haben ja irgendwie Beklommenheit in dieser Zeit, aber ich glaube, dass wir in der besten Zeit überhaupt leben. Ja? Wir leben in der Zeit, wo Jesus wiederkommt. Und es gibt nichts Besseres als Jesus. Ja? Aber wir wollen ready sein für ihn. Ja? Und er hat uns berufen, mit ihm, für sich selbst. Ja? Wir sind berufen für ihn. Da zu sein und dann die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und ich sage euch, das wird nicht langweilig. Ja? Das ist nicht wie beim Aloysius mit dem Münchner im Himmel, wo er immer singt, Luja, Sorge, und dann wieder Luja oder wie auch immer, ja, singen will, aber so ist es nicht im Himmel. Ja? Ich war zwar auch noch nicht dort, aber ich habe mal einen kleinen Einblick, hat mir mal der Herr mir mal erlaubt. Also als hätte man so, durfte ich mal so durchs Schlüsselloch gucken. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja, ich möchte noch mal beten. Lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so reich bist und dass du uns so sehr liebst. Und dass du hier bist. Dass du hier bei deiner Gemeinde bist, bei deinen Kindern bist und dass du uns nie verlässt, Herr. Und ich danke dir, Herr, für dieses Wissen, für diese Zuversicht, die wir haben dürfen, Herr, in dir, Herr, dass wir etwas haben in dir, was unveränderlich ist, dass du feststehst für immer, Herr. Halleluja. Und dass wir keine Angst haben müssen, Herr, in dieser Zeit. Ich danke dir, dass du uns berufen hast, zu deiner Gemeinde zu gehören, in deinen Leib hineingeboren zu sein, Herr, durch deinen Geist. Und dass du uns dein Wort lebendig machst. Amen. Ja, wir sind ja in einer Serie immer noch. Next Steps heißt die. Das ist so eine Art Grundkurs des Glaubens, den wir auf dem Herzen hatten, auch als Gemeindeleitung oder wo auch viele schon danach gefragt haben, wir brauchen so die Basics des Glaubens aus der Bibel, dass wir gegründet sind, ja, weil das Wort Gottes ist wie ein Fundament, was unserem Leben Halt gibt und Stärke gibt. Wir hatten ja schon tolle, also richtig gute Themen, den Heiligen Geist, über Gebet, über Glauben, über das Wort Gottes und so weiter. Und heute kommen wir zum siebten Teil und heute ist das Thema die Gemeinde, Gottes Familie. Und da geht es um euch, ja? Es geht um uns. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir ein Verständnis bekommen, wie Gott euch und uns sieht, seine Gemeinde. Wir sind ja seine Gemeinde. Ja? Wir sind nicht die Gemeinde von irgendjemand Institution, wir sind seine Gemeinde. Oder von einer Organisation oder einer Institution, wir sind seine Gemeinde. Und wir gehören ihm. Er hat uns erkauft. Aus allen Nationen heißt es. Aus allen Rassen, aus allen Völkern. So ist es in der Offenbarung, ja, wenn wir einst an seinem Thron stehen und wir haben ja dieses tolle Lied heute gesungen, dass wir vor seinen Thron kommen und da wird das Lamm Jesus sein, ja, das Lamm Gottes sein und dann heißt es, er hat erkauft aus allen Nationen und er hat den Preis bezahlt, deswegen, er wird dich und mich nicht mit irgendjemand anders teilen wollen. Er ist absolut eifersüchtig auf dich, ja, oder auf das andere, auf die anderen, die dich wegziehen wollen von ihm. Aber er will uns für sich haben. Und wir wollen uns heute die Gemeinde mal anschauen, ja? Seid ihr mit dabei? Ja, ich habe schon gesagt, wir sind keine Institution. Jesus ist nicht gekommen, um eine Institution zu schaffen. Jesus ist auch nicht gekommen, um eine Organisation zu schaffen. Er ist gekommen, sich einen Leib zu schaffen. Ja? Und ich habe heute wieder 4 Punkte, die ich mit euch anschauen möchte. Zuerst wollen wir mal den Begriff klären von Gemeinde. Was bedeutet überhaupt Gemeinde? Dann schauen wir an die Urgemeinde in der Bibel. Vor allem in der Apostelgeschichte kann man darüber lesen, wie die erste Gemeinde gelebt hat und wie sie echt ein echtes Vorbild für uns sein kann und soll. Und dann schauen wir uns die Strukturen mal an, was in der Bibel aufgeschrieben ist, wie sich Gott lokale Gemeinde auch vorgestellt hat oder auch die weltweite Gemeinde. Und als letztes habe ich noch geschrieben, Jesu Vision für seine Gemeinde, weil Jesus hat eine Vision für dich, für uns als seine Gemeinde. Und ich glaube, das lohnt sich, das anzuschauen, ja? Halleluja. Okay, wir gehen mal in den ersten Bereich hinein, Begriffserklärung. Und da gibt es verschiedene, und da schauen wir zuerst mal das griechische Wort an, was im Neuen Testament steht für Gemeinde, da steht das Wort Ekklesia und das heißt eigentlich übersetzt die Herausgerufenen. Und wisst ihr, das sagt schon ganz, ganz viel frommer Club. Wir sind nicht einfach nur so ein ideologischer Club, der so eine gemeinsame Interessensclub, der sich halt trifft, weil wir irgendwie so eine gemeinsame Interessen haben, sondern Gott und der Vater, Jesus nennt die Gemeinde, die Herausgerufenen. Ja, aus was sind wir denn herausgerufen? Jesus hat mir gesagt, ihr seid nicht mehr von dieser Welt, ja? Sondern ihr seid jetzt Bürger oder Teilhaber des Himmels. Ja? Und wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, dann, das haben wir ja auch schon studiert, dann ist was Neues in unserem Leben hineingekommen. Das Alte ist vergangen und Gott hat neues Leben hineingegeben. Und dieses neue Leben ist jetzt himmlisches Leben. Ja? Wir sind schon mit dem Himmel verbunden. Ne? Wir haben das ewige Leben im Prinzip, hast du das schon, jetzt. Natürlich wird dein Körper irgendwann sich hier verabschieden, oder nee, der verabschiedet, der bleibt hier, der stirbt ab und dann kommt dein Geist zu Gott in die Ewigkeit hinein. Aber der lebt schon in dir, ja? Und der ist schon lebendig. Wir sind herausgerufen aus dem System dieser Welt. Im Kolosserbrief heißt es, dass wir herausgerettet sind aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also da ist richtig was passiert, wenn wir Jesus unser Leben geben. Ja, da ist nicht einfach nur, dass man so ein bisschen fromm wird eben, sondern da ist richtig eine Veränderung, ein Change in unserem Leben hat sich da vollzogen. Und das drückt auch der Begriff die Gemeinde aus, die Herausgerufenen. Wir sind herausgerufen und zwar für den Herrn herausgerufen, dass wir jetzt ihm gehören. Wir haben es ja vorhin auch gesungen, ich gehöre dir. Und es ist gut, wenn wir zu Jesus gehören. Und das ist eben seine Gemeinde. Das ist die Menge derer, die Jesus gehören, die zu Jesus gehören. Okay. Dann ein zweiter Begriff, den wir immer wieder im Neuen Testament finden für die Gemeinde, ist der Leib Christi. Auch das ist eigentlich der Hammer, wenn man sich das muss man sich einfach mal so richtig bewusst machen. Wir sind der Leib Christi, der Körper von Jesus. Jesus hat ja damals gesagt, also ich gehe jetzt, aber ich sende euch meinen Geist, dass er in euch sei und ihr werdet jetzt meine Werke tun, ja, in meinem Namen. Und er hat uns und wir als Gemeinde, als Gläubige, als Gemeinschaft der Gläubigen werden genannt im Neuen Testament der Leib Jesu Christi. Und das da drin ist, steckt auch eine Aufgabe, eine Verantwortung. Ja? Wir führen praktisch das fort, was Jesus begonnen hat, nämlich das Reich des Vaters hier auf der Erde zu gründen. Halleluja. Und das ist, ja, das ist eine Herausforderung, weil wir haben es gerade gehört, da gibt es Widerstände, da gibt es Feinde, da gibt es richtig Kämpfe, auch geistlich, wo auch Mächte der Finsternis gegen uns sind, die das gar nicht wollen. Aber wenn der Herr mit uns ist, wer mag? Genau, Halleluja. Und dazu gibt es einen wunderbaren Vers auch, den ich mit euch lesen möchte. Den muss, also das Wort Gottes ist einfach so der Hammer, ja. Und es ist so gut, das Wort Gottes zu lesen und das zu meditieren, darüber nachzusinnen und sich das richtig auf dem Herzen zergehen zu lassen. Und da steht Epheser 1, Vers 22, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Damit ist Jesus gemeint. Er hat Jesus alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie, also die Gemeinde, ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow, dieser Vers, der ist doch einfach wow. Also Jesus lebt in uns, er lebt in seiner Gemeinde. Wir sind sein Leib, er ist das Haupt. Und wenn man sich so ein Leib vorstellt, ja, dann ist ja so ein Haupt meistens ziemlich eng mit dem Leib verbunden, oder? Wenn er nicht mehr verbunden ist, dann stimmt was nicht. Ja? Also wenn der Kopf nicht am Leib dran ist, dann schaut es schlecht aus. Aber der Leib und der Kopf, das ist eine Einheit. Und Jesus ist, wir sind total mit ihm verbunden oder er hat sich mit uns verbunden und wir wollen gern sein Leib sein. Amen. Es ist eine Ehre, zu seinem Leib zu gehören und er lebt in uns, ja, in unserer Mitte. Und es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wenn wir auch zusammenkommen. Oder auch wenn wir unterwegs sind, ja, Jesus lebt in uns und er ist mit uns. Und deswegen dürfen wir auch erwarten, dass er unter uns wirkt, seine Werke. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist, Jesus. Ein anderer Begriff, den wir in der Bibel finden, ist, dass die Gemeinde ein Stützpfeiler und Bollwerk der Wahrheit ist. Das begeistert mich auch. Die Gemeinde ist nicht irgend so was Wischiwaschi oder der Leib Christi, sondern es ist ein Stützpfeiler und ein Bollwerk. Das Wort Bollwerk kann man auch übersetzen als Fundament der Wahrheit. Und ich finde, das ist genau das, was wir in dieser Zeit gerade umso mehr brauchen. Wir brauchen eine Stütze, wir brauchen ein Fundament, wir brauchen was Festes, ja, und die Gemeinde will einen festen Halt geben, sie will durch die Wahrheit, will sie Menschen gründen, dass sie fest sind, dass sie fest gegründet sind in ihrem Leben, ja, dass da Beständigkeit und Zuverlässigkeit in ein Leben reinkommt, Halleluja. Und dass Ängste verschwinden, weil wir wissen, wir haben etwas, woran wir uns halten können. Das steht übrigens in 1. Timotheus 3, das hat der Paulus geschrieben. Wenn sich mein Kommen aber verzögert, sollst du wissen, wie man sich im Haus Gottes und damit ist nicht das Gebäude gemeint, sondern du bist gemeint. Ja? Gott wohnt nicht hier in dem Gebäude, der wohnt in dir. Und du bist das Haus Gottes oder wir als Ganzes sind das Haus Gottes. Und das ist die Gemeinde, damit meine ich die Gemeinde des lebendigen Gottes, den Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Das bezieht sich ja auf die Gemeinde. Gott ist natürlich auch ein Stützpfeiler, aber dieses Wort Stützpfeiler und Bollwerk bezieht sich auf die Gemeinde. Und wir wollen so eine Gemeinde sein. Wir wollen eine Gemeinde des lebendigen Gottes sein. Wir wollen uns ihm hingeben, ihm unterordnen, auf seine Stimme hören, auf sein Reden hören, auf seinen Heiligen Geist achten. Amen. Damit wir als Gemeinde richtig ein Fundament den Menschen geben können. Dass Menschen, die reinkommen und Heilung brauchen und Sicherheit brauchen und Antworten brauchen, dass sie die finden können. Nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Halleluja. Und das ist, glaube ich, die Vision auch von Jesus für seine Gemeinde, dass es ein Ort ist, wo Heilung ist, wo Wiederherstellung ist, wo Menschen wirklich nach Hause kommen können. Weil tatsächlich, Gott hat uns ja alle geschaffen, Gott hat alle Menschen geschaffen. Und alle sind dazu letztendlich geschaffen, bei ihm zu sein. Und ich habe das schon so oft gehört von Menschen, die irgendwie nicht gläubig waren und in die Gemeinde gekommen sind, in den Gottesdienst, wo Gott gewirkt hat, gekommen sind, wo sie gesagt haben, es hat sich angefühlt, als kommt man nach Hause. Ja. Und so ist es auch. Wir gehören zu ihm. Dann gibt es noch einen weiteren Begriff, der auch einen richtig romantischen Begriff. Die Gemeinde wird auch genannt die Braut Jesu. Das ist doch richtig schön, oder? Das ist also nicht nur so technisch und nicht nur so ja, wir sind jetzt so ein Arbeitslager hier, sondern wir sind dazu berufen, die Braut Jesu zu sein. Jesus nennt sich immer wieder im Neuen Testament den Bräutigam, dass er der Bräutigam ist, der sich seine Braut zurüstet. Das schauen wir uns nachher dann auch noch an. Genau. Kommt später noch. Bei dem Jesus hat ihn dabei haben möchte. Und Jesus hat tatsächlich vor, mit uns, also das jetzt, ich weiß, es ist für die Männer immer ein bisschen schwierig, sich als Braut vorzustellen, ja. Dafür sage ich immer, die Frauen müssen sich als Söhne Gottes sehen, ja. Weil es steht immer nur Söhne Gottes, also in der Originalübersetzung. In den modernen Übersetzungen hat man der Fairness halber Töchter mit reingeschrieben, aber in der Original steht eigentlich nur Söhne, ja. Also ihr müsst, Frauen, ihr müsst euch als Söhne sehen, wir müssen uns als Braut sehen und damit ist es wieder fair, oder? Okay, Gott ist fair. Und dann, was ist Gemeinde noch? Und ich glaube, das ist so die Hauptbetonung und das finde ich den allerschönsten Begriff. Wir sind die Familie Gottes. Gott ist ein Vater, ein Papa. Und er hat uns den Geist der Sohnschaft gegeben. Ja, jetzt kommt wieder Sohnschaft, ja. Er hat uns den Geist der Sohnschaft, der Kindschaft gegeben, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen, sondern dass wir wissen, er ist unser Papa, wir sind Familie, wir gehören zu seiner Familie. Wir sind aus ihm geboren, sagt die Bibel, aus seinem Geist. Wenn wir Jesus unser Leben hingegeben haben, sind wir aus seinem Geist geboren und sind rechtmäßige Kinder, sogar Erben, erbberechtigte Kinder. Wenn du vielleicht hier auf der Erde nicht so viel Erbe zu erwarten hast, ja, und du dich da benachteiligt fühlst, ich sag dir, Gott hat ein Erbe für dich, wo er dich dran beteiligen möchte. Ja, und die Begriffe habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen zusammengeschrieben. Da gibt es auch noch einen Vers dazu. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. So steht es im Neuen Testament. Und so sieht Gott die Gemeinde. Also viel mehr als einfach nur so eine Institution oder so ein Bless Me Club oder irgend so ein frommer Club, einfach, sondern Gott sieht sich eins mit uns. Und das ist wunderschön. Und da muss man jetzt unterscheiden vielleicht noch, es gibt ja die weltweite Gemeinde, zu der wir auch ein Teil sind. Du bist ein Teil der weltweiten Gemeinde Jesu. Weißt du das? Und das ist was Schönes. Du gehst in ein anderes Land, du gehst irgendwo hin und triffst Geschwister und das ist wirklich Hammer. Ich habe so oft erlebt, man braucht nicht lange und man ist... Und da ist sofort eine Verbindung da, ne? Weil man merkt, hey, das ist derselbe Geist. Ja? Und das ist übernatürlich. Die Gemeinde ist sowieso was Übernatürliches. Wir sind nicht ein natürlicher Club, wir sind eine übernatürliche Gemeinde. Ja? Wir sind übernatürlich von Gott geschaffen als ein lebendiger Organismus. Die Bibel spricht auch von lebendigen Steinen. Ja, du bist so ein lebendiger Stein. Ja, hoffentlich bist du lebendig, ja. Kannst du mal deinen Nachbarn mal schütteln, ob der noch lebt, ja. Jawohl. Jesus hat ja selber gesagt, dass er baut seine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Und interessanterweise hat er gesagt, er baut Gemeinde. Er baut nicht alles, man kann viele Formen, ja, eine Teestube oder ist auch okay, alles, man kann viele Formen haben, ja, aber letztendlich baut er seine Ekklesia, er baut einen Leib aus den Herausgerufenen, dass sie zusammenkommen, dass sie ihm dienen, dass sie ihm gehören. Das ist seine Vision. Er baut seine Gemeinde, sagt er, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Deswegen ist gut, wenn wir zur Gemeinde uns anschließen, wenn wir uns nicht separieren, absondern von der Gemeinde, vom Leib Christi, sondern dass wir angeschlossen sind an der Gemeinde und auch eben an einer lokalen Gemeinde. Ja, manche sagen, ja, ich gehöre ja schon auch irgendwie mit zur Kirche, zur Gemeinde. Das ist richtig, ja, aber es ist auch wichtig, dass wir ganz konkret in einer lokalen Gemeinde uns anschließen, weil da kann man Jüngerschaft konkret leben. Ja? Wenn man allein für sich Christsein leben will, versucht, ist übrigens sehr schwierig und ist nicht ratsam. Wir brauchen einfach die Herde. Dann miteinander in der Liebe und der Gnade Gottes, dass man sich vergeben kann und trotzdem lieben kann und sich in Liebe ertragen kann, gibt es auch in der Bibel diesen Spruch oder dieses Wort, ja, das ist manchmal auch nötig, dass man uns in Liebe ertragen. Und so wächst man, ja, in der Gemeinde. Okay, jetzt gehen wir mal zum nächsten Punkt. Die Urgemeinde als Vorbild. Also wir hier als biblische Gemeinde, wir haben es auf den Fahnen geschrieben, wir wollen die Urgemeinde, so wie es im Wort Gottes ist, wie es in der Apostelgeschichte steht, wir wollen diese Gemeinde als unser Vorbild sehen. Ja, wir sind da, wir werden jetzt gleich ein paar Punkte anschauen, was für eine Qualität diese Urgemeinde hatte. Und da muss man sagen, da ist noch Luft nach oben, da können wir noch wachsen und es ist ja auch gut. Ja, wenn wir sind ja noch nicht da oder wir sehen uns noch nicht als irgendwo angekommen, sondern wir sind unterwegs und wir sind am Wachsen. Aber wir wollen wachsen. Amen. Wir wollen uns verändern. Und ich hoffe, wenn du hier in der Gemeinde bist, dass du auch bereit bist zur Veränderung, weil ich glaube, wir müssen uns alle noch verändern, ja? Oder verändern lassen, sage ich mal. Und der Herr ist der Meister darin, Menschen zu verändern, wenn sie es ihm erlauben. Er hat aus so einem sturen Petrus hat er einen Hammerapostel gemacht. Ja? Saulus hat er einen Paulus gemacht, ja? Der so ein Segen für so viele Menschen geworden ist. Und er kann uns alle verändern durch seinen Geist, durch Aussagen über... Jetzt schauen wir uns mal ein paar Aussagen über... Ihr müsst jetzt nach vorne gucken, weil die kommen jetzt hier auf dem Screen. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Aussagen an, was in der Apostelgeschichte an Eigenschaften geschrieben ist über diese Urgemeinde. Und im Hinblick darauf, dass wir das als unser Vorbild sehen, ja, das sehen wir dann, dass da noch Wachstumspotenzial ist. Und wir schauen uns das jetzt mal an, was da die Urgemeinde alles hatte. Sie hatten alles gemeinsam, so steht es in Apostelgeschichte 2,44. Sie kamen täglich im Tempel zusammen und auch zum Essen, 2,46. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk, 2,47. Täglich kamen neue dazu, die gerettet wurden, Halleluja, 2,47. Sie beteten einmütig zu Gott, 31. Sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. 4:31. Sie waren ein Herz und eine Sinn. 4:33. Keiner der Gläubigen musste Not geistern geplagt. 4:34. Alle Kranken und von bösen Geistern Geplagten wurden geheilt. In 5:16. Sie gehorchten Gott mehr als den Menschen. Halleluja. 5:29. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkünden. Halleluja. 5:42. Und wisst ihr was? Das ist unser Vorbild. Ja? Und dahin wollen wir wachsen. Das wollen wir uns als Vorbild nehmen. Und ich glaube, dass es möglich ist, ja, weil der Herr, der hat sich nicht verändert und er hat dieselbe Vision für uns als Gemeinde, die er hatte damals als Gemeinde, ja. Und sie konnten das ja auch nur tun, weil der Herr ihnen die Kraft und Fähigkeit und die Gnade dazu geschenkt hat. Aber wir müssen auch bereit sein, diese Gnade und seine Hilfe anzunehmen und zu gebrauchen. Dann möchte ich etwas aus der Urgemeinde oder den ersten Christen, sage ich mal, anschauen, wie sie so zusammengelebt haben. Und zwar gibt es da 4 Säulen, die wir in der Bibel lesen können. Moment, das war jetzt eins zu viel schon. Das steht in Apostelgeschichte 2:42. Und sie blieben, also die Christen damals, die ersten Christen, als sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, und das war übrigens überhaupt, das war die Geburtsstunde der Gemeinde, als der Heilige Geist gekommen ist. Und ich würde mal sagen, ohne Heiligen Geist gibt es gar keine echte lebendige Gemeinde. Er ist das Leben der Gemeinde, ja, des Leibes Christi. Und was haben die Jünger dann getan? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und diese 4 Punkte, die werden so als die Säulen der Gemeinde auch genannt. Das erste ist die Apostellehre. Und wenn man sich fragt, was haben denn die Apostel gelehrt? Also ich sage euch, ich glaube, die haben das gelehrt, was sie von Jesus gehört haben, weil die hatten ja noch nichts anderes, ja? Die hatten noch keine Bibel, die hatten das Alte Testament natürlich und vor allem hatten sie eben das, was Jesus gelehrt hat. Und das haben sie auch ordentlich gelehrt und weitergegeben. Und es ist so wichtig, dass auch wir in der Lehre, in der biblischen Lehre gegründet sind, dass wir dann fest gegründet sind, dass wir uns da auskennen. Die Bibel sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, weil wir Gott nicht kennen, weil wir nicht wissen, was hat er denn uns gesagt. Aber wenn wir wissen, was er geredet hat, dann können wir das auch empfangen. Dann die zweite Säule war die Gemeinschaft. Und das ist was ganz, ganz Wertvolles, war ein Lebensstil. Ja? Sie hatten alles gemeinsam, haben wir vorhin schon gelesen. Und da können wir auch noch wachsen. Ja, deswegen haben wir unseren Mitarbeitertag, haben wir Betonung auf Gemeinschaft gelegt. Und natürlich sollte das nicht nur an einem Tag jetzt so geschehen, natürlich. Aber es kann ein Anstoß sein und eine neue Inspiration auch sein, wieder mehr Gemeinschaft zu leben. Und zwar geht es uns auch am Mitarbeitertag auch zu erkennen, es geht nicht nur einfach nur um die natürliche Gemeinschaft, sondern wir können eine übernatürliche, eine geistliche Gemeinschaft haben. Aber dazu werden wir noch mehr im Mitarbeitertag dann sagen. Aber Gemeinschaft als Lebensstil. Dann die dritte Säule heißt hier Brotbrechen. Ist interessant, gell? Da war natürlich das Abendmahl auch mit gemeint, aber auch das ganz normale Essen miteinander. Interessanterweise, wenn du das mal in der Bibel studierst, hat Essen einen ganz hohen Stellenwert in der Bibel. Ja? Essen, ja. Jesus war ständig irgendwo mit irgendwelchen Leuten zum Essen. Ja? Sogar als er auferstanden war und zu seinen Jüngern gekommen ist, das Erste, was er sagt, habt ihr wegen Fisch. Ja? Und dann hat er sich hingesetzt und hat seinen Fisch gegessen, ja? Und die oder als er dann am See die Jünger wieder keine Fische gefangen haben, da hat Jesus schon das Frühstück bereitet und hat sie zum Frühstück eingeladen. Also Essen, gemeinsames Essen, das hat so einen ganz hohen Stellenwert. Deswegen werden wir am Mitarbeitertag auch zusammen essen. Ja, yes, genau. Okay, dann und natürlich die Gebete, und zwar auch die gemeinsamen Gebete. Und da möchte ich auch nochmal auf unsere Gebetstreffen in der Gemeinde hinweisen. Das sind so tolle Zeiten, haben wir da. Am Dienstagabend treffen wir uns um 19 Uhr drüben im Haus. Am Sonntagabend um 19 Uhr haben wir circa 2 Stunden Gebetszeit. Und du sagst, wie kann man denn 2 Stunden beten? Wisst ihr was? Oftmals schauen wir auf die Uhr und sagen, was? 2 Stunden sind schon um? Weil einfach so eine starke Zeit und so wir in der Gegenwart Gottes erleben. Das kann richtig Spaß machen, das kann eine richtige Freude sein. Manchmal ist es auch ein echter Kampf und eine Herausforderung, aber das ist dann auch gut, weil dann merkst du, hey, du bewegst da auch was, ja? Und unsere Gebete haben Power und es ist gut, wenn wir zusammenkommen zum Beten. Und das haben die Jünger oder die ersten Christen damals auch kapiert, ja? Die haben zum Beispiel dann gebetet, als der Petrus im Knast war. Da heißt es, die Gemeinde kam zusammen und ein anhaltendes Gebet kam von der Gemeinde zum Herrn. Und die haben sogar in der Nacht noch gebetet. Ja? Wow, und es hat funktioniert. Petrus kam raus. Ja? Ziemlich schöne Weise. Ja? Okay, also du kannst ruhig mal Bibel lesen. Die Bibel ist echt interessant. Ja? Ein interessantes Buch. Das sind interessante Geschichten dann. Dann ein weiterer wichtiger Teil, was für die Gemeinde wichtig ist, ist die Taufe. Ja, Taufe ist nicht einfach nur so ein Ritual, sondern das war auch damals wie so ein offizieller Zugang zum Leib Christi, dass man sagt, so, wenn du getauft bist, wenn du dich auch öffentlich zu Jesus bekannt hast in der Taufe, dann sollst du auch ganz offiziell hier als Teil der Gemeinde sein. Natürlich ist die innere Entscheidung im Glauben das Wichtige. Und deswegen nennen wir das ja auch die Glaubenstaufe. Wir lassen uns taufen wegen unserem Glauben. Und das können wir schön lesen, wie das damals gehandhabt wurde. Apostelgeschichte 2, 41, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Wir hatten ja jetzt die letzten Jahre echt immer richtig schöne Taufen, richtig viele Leute am Baggersee. Wir werden dieses Jahr auch wieder eine Taufe machen. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann bet doch mal, ob du nicht reif für den Baggersee wärst, ja. Halleluja. Und damit erfüllten sie auch den Missionsbefehl. Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern alle Nationen, indem ihr sie tauft. Ja? Und es ist einfach nochmal so ein ganz bewusster Schritt, sag ich, das Alte ist vorbei und ich lebe jetzt mit Jesus. Okay. Wovon hat die Gemeinde gelebt? Hab und gut auch mit der Gemeinde, mit den Menschen in der Gemeinde zu teilen. Da gibt es einen schönen Vers in Maleachi 3, das ist Altes Testament jetzt, aber ich glaube, dass der auch fürs Neue Testament, für unsere Zeit gilt. Bringt den zehnten Teil eures Ertrags, kann man sagen, ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und wir haben ja vorhin schon gelesen, dass das Haus Gottes ist die Gemeinde, dass die versorgt ist, ja, dass das funktionieren kann, weil die Lichter, wir kriegen das nicht geschenkt jetzt, dass die Lichter brennen zum Beispiel, wir müssen das auch bezahlen, ja. Und deswegen ist gut, wenn es Menschen gibt, die sagen, ja, ich habe das auf dem Herzen, ich will den Dienst oder die Arbeit und überhaupt den Organismus als Gemeinde, ich will das unterstützen. Und da heißt es dann, eben bring den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle ausschütten werde. Also da ist wieder die Verheißung auch, so wie es die Diana vorhin schon gesagt hat, wer gibt, dem wird gegeben. Halleluja. Okay, wir kommen noch zu dem dritten Punkt jetzt, Struktur in der Gemeinde. Wir sind ja nicht einfach nur so, ja, strukturlos, sondern wir haben ja vorhin schon gehört, Jesus nennt die Gemeinde mit seinen Leib, ja, seinen Körper. Und ein Körper, der ist ja auch nicht irgendwie wild durcheinander, sondern da gibt es Struktur, da gibt es Ordnung. Und genauso hat Gott Ordnung in seinen Leib hineingegeben, in den weltweiten Leib, sage ich jetzt erstmal. Okay, Moment, da war schon die Stelle. Da ist nochmal dieser Vers, den wir vorhin schon mal gelesen haben. Ja, Gott hat ihm, also Jesus, alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also das ist die grundlegende Struktur, die in der lebendigen Gemeinde vorhanden sein muss, dass Jesus das Haupt ist. Ja? Da können wir noch so toll als Leib uns anstrengen und tun und machen. Wenn Jesus nicht das Haupt ist, dann hat unser ganzes Tun keinen Sinn, dass wir das anerkennen. Jesus ist das Haupt, wir sind der Leib. Ja? Und nicht umgekehrt. Wir sagen nicht Jesus, wo es lang geht, sondern er sagt uns, wo es lang geht. Ja? Also so funktioniert zumindest mein Körper. Ja? Also hoffentlich. Also dass der Kopf dem Körper sagt, was er tut, ja. Und in einer gesunden Gemeinde sollte das eben auch so sein, dass die Weisung, die Richtung vom Haupt ausgeht. Und hier auch nochmal ein Vers aus dem Korintherbrief, wo der Apostel Paulus eben uns bezeichnet als der Leib und vergleicht mit dem Leib. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen und alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Und das sehen wir hier, ja, wir sind jetzt viele, aber wir sind ja auch hier nur ein ganz kleiner Teil vom weltweiten großen Leib. Und trotzdem ist jedes einzelne Teil so wichtig. Ja? Bei deinem Körper ist auch alles wichtig. Ja? Kennst du ja, ne? Wenn du denn nur einen kleinen Pieks im Finger hast, dann stört schon was. Ja? Dann ist schon immer ganz so, wie wenn alles in Ordnung ist. Oder wenn es irgendwo zwickt. Und so ist jedes Teil, hat seine Berechtigung und seine wichtige Aufgabe. Und es fehlt, wenn es nicht vorhanden ist. Ja? Es fehlt einfach. Und es geht darum, dass wir eine Einheit bilden, ja? Dass wir erkennen, wir sind zur Einheit berufen von Jesus. Und er ruft uns zur Einheit, dass wir einander, die Bibel sagt auch, dass wir uns einander unterordnen, dass wir uns respektieren, ehren. Von uns kann irgendwie das Reich Gottes kennen. Wir brauchen einander. Keiner allein von uns kann irgendwie das Reich Gottes bauen. Wir können nur als Leib Christi das Reich Gottes bauen. Ja? Und dass wir uns als solches verstehen, wir sind ein Teil eines Ganzen, aber ein wichtiges Teil. Und auf dich kann nicht verzichtet werden, habe ich jetzt schon mal hier aufgeschrieben. Du bist ganz wichtig. Ja. Dann, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kurz gefasst, aber so eine Grundstruktur, dass auch Gott in die Gemeinde, auch in die lokale Gemeinde, eine gewisse Ordnung hineingelegt hat. Das kann man aus dem Brief hier das kann man aus vielen Briefen von Paulus herauslesen, aber hier zum Beispiel grüßt er die Gemeinde in Philippi und er grüßt sie mit diesem Wort, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, und er grüßt an alle, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und den Dienern. Also er nennt hier drei Gruppen und macht da eine gewisse Unterscheidung, ja, aber wir werden gleich feststellen, das ist nicht irgendwie wertend, sondern das ist einfach eine gewisse Ordnung, ja. Die ersten sind die Heiligen, das sind die Gläubigen, ja, alle. Gott nennt dich übrigens Heiliger, ja, hast du schon gewusst? Also, auch wenn man keinen Schein jetzt da so sieht bei dir, aber Gott hat durch sein Blut, Jesus hat durch sein Blut dich geheiligt. Dann heißt es hier die Aufseher. Und das finde ich ein ganz tolles Wort. Da steht im Griechischen das Wort Episkopos. Das heißt hier einer, der aufpasst, dass es, der einfach beschützt und aufpasst und aufsieht, dass es einer Gruppe gut geht. Ja? Und da hat Gott auch bestimmt, also Menschen dazu berufen, dass sie Verantwortung auch für den Leib, für die Gemeinde hier auf Erden und auch gerade in der lokalen Gemeinde übernehmen und eben Aufseher sind, damit eine gewisse Ordnung da ist, damit auch, ja, damit man auch sieht, also wie ein Hirte, der auf die Schafe aufpasst, dass eben kein Wolf kommt und die sich nicht verirren und die auch was zu essen haben und dass die versorgt sind. Und das sind die Episkopos oder Episkopoi, kann man auch als Bischof übersetzen, aber damit ist nicht so ein Typ gemeint mit so einem komischen Hut auf, sondern da sind, das heißt einfach Aufseher. Ja? Und in manchen Übersetzungen wird es auch gleich bedeuten mit Älteste genannt, also Männer und Frauen, die eine gewisse Reife im Glauben schon entwickelt haben, die auch andere anleiten können, im Glauben weiterzugehen. Genau. Jesus wird übrigens genannt der Hirte und Aufseher eurer Seele. So schön. Dann gibt es noch die Diener oder die Diakone. Das sind Männer oder Frauen, die auch in gewisse praktische Teilbereiche der Gemeinde übernommen haben oder Verantwortung dafür übernommen haben, damit es am Laufen ist, damit es versorgt ist und es ist einfach gut, solche Leute zu haben. Ja. Und als letztes möchte ich eben sagen, das ist keine wertende Sache, sondern in der Gemeinde gilt, ordnet euch, sagt Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter. Und dass wir den Wert und die Position von jedem Einzelnen wertschätzen. Ja? Ob du jetzt irgendeinen Titel hast oder auf der Bühne stehst oder noch nie auf der Bühne, das hat so überhaupt keine Bedeutung, sondern du bist ein Teil des Leibes und damit bist du wichtig, ein wichtiges Teil und du hast deine Funktion auch. Und es ist gut, wenn wir herausfinden, wo Gott uns haben will in seinem Leib. Ja? Und dieses Verhältnis, dieses Zusammenwirken der Aufseher, der Diener und der Heiligen und das als Gemeinde ist auf Vertrauen gegründet. Ja, ich habe noch eine Stelle zu dieser Gemeindeordnung. Es gibt nämlich dann nochmal diese fünf Dienstgaben. Die finde ich auch noch wichtig, dass man das zumindest mal gehört hat. In Epheser 4 heißt es, dass Jesus direkt vom Himmel Gaben den Menschen gegeben hat. Können wir hier lesen. Und er, Jesus, hat die Gemeinde. Und die können wir hier lesen. Und er, Jesus, hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und sind das jetzt die Superstars der Gemeinde? Nein, die haben eine bestimmte Aufgabe zur Ausrüstung der Heiligen wieder, ja? Der Gläubigen, der Gemeinde, dass die ausgerüstet ist. Zur Erbauung, für das Werk des Dienstes. Also alle haben ein Werk des Dienstes, steht hier. Und für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife, der Fülle Christi. Also das ist wieder mal so ein Mammutsatz vom Paulus, wo er sich überschlägt, wo er sagt, das ist Gottes Ziel, dass wir wirklich in diese Fülle, in diese Reife hineinkommen. Und da hat Gott bestimmte Gaben auch gegeben, dass wir da voneinander lernen können. So, das war jetzt mal ganz kurz. Achso, hier sind nochmal die 5 Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Genau. Und jetzt noch ganz kurz zur Vision nochmal von Jesus. Jesus hat eine Vision und die möchte ich euch jetzt nochmal vorstellen. Ja? Jesu Vision für seine Gemeinde. Und die dürft ihr euch jetzt gleich lesen, die kommt jetzt gleich. Und genau, dauert ein bisschen, aber sie kommt. Auf Jesus muss man auch mal ein bisschen warten, ja. Ihr Männer, liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus, der Messias, die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Und ich lese gleich mal weiter. Kommt gleich nochmal hier. Seines Wortes reinigte. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Das ist Jesu Vision für seine Braut, für seine Gemeinde, für dich, für mich. Und ich finde es so stark, dass Jesus in der Weise über uns denkt. Ja? Und deswegen möchte ich ermutigen, dass wir uns Jesus immer wieder neu hingeben, ja, dass wir an ihm dranbleiben, weil er hat einen wunderbaren Plan für dich und für mich, für seine Gemeinde, ja, für seinen Leib. Und er benutzt seinen Leib in dieser Zeit und es ist einfach Gottes Instrument in dieser Zeit, wo er wirken möchte, wo er uns ausbilden möchte, wo er uns stärken möchte, wo er uns das Fundament geben will für unser Leben. Und wenn du vielleicht sagst, ja, Mensch, ich kenne das gar nicht, ja. Also so, ich kenne vielleicht nur irgendwie so eine traditionelle Art und Weise, wie man in eine Kirche geht oder wie man einen Gottesdienst feiert oder wie man mit Gott zu tun hat, aber ich kenne das nicht, dass es so persönlich ist. Und ich sage, und ja, Jesus hat gesagt, dass er da ist, dass er alle Zeit da ist und dass du jederzeit zu ihm kommen kannst. Ja? Und wenn du heute da bist und sagst, ja, ich will auch, dass ich so eine intensive und enge Beziehung mit diesem Jesus haben und mit diesem Gott haben kann, dass man ihn praktisch tagtäglich erlebt, als Familienmitglied, dass wir in so eine enge Beziehung mit ihm kommen, dann lade ich dich jetzt ein, ja? Möchte ich dich jetzt einladen. Denn alles, was du tun musst, dass du sagst, ich will mein Leben diesem Gott hingeben, ja, und vertrauen an den er gesandt hat, nämlich Jesus Christus, seinen Sohn. Und vielleicht kann die Band nochmal kommen, ja. Halleluja. Und wir wollen jetzt einfach noch dir eine Gelegenheit geben. Wir wollen jetzt zusammen beten, weil eigentlich braucht es nur ein Gebet, aber eine Entscheidung und ein Gebet, ja, dass wir sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben, ja, und weil ich erkannt habe, dass du dein Leben für mich gegeben hast, ja. Und wenn du das heute tun möchtest, dann lade ich dich ein oder wir schließen einfach mal die Augen. Lieber Herr, ich danke für euch beten noch und dann wollen wir auch gemeinsam beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du da bist. und dass du dein Leben für deine Gemeinde, für die Menschen gegeben hast, Jesus. Dass du uns so sehr liebst, so steht es geschrieben, dass der Vater diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich danke dir, dass du jetzt da bist und dass du uns dieses, jedem, der hier ist, dieses ewige Leben schenken möchtest. Herr, wir können es uns gar nicht verdienen. Es ist deine Gnade. Du hast es erkauft, aber wir dürfen es jetzt als ein Geschenk von dir empfangen, wenn wir unser Vertrauen auf dich setzen. Und vielleicht ist, lass einfach mal die Augen zu, vielleicht ist jemand hier, der sagt, ja, ich möchte heute mein Vertrauen auf Jesus setzen. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen, weil ich spüre, ich brauche seine Hilfe, ich brauche seine Vergebung, ich brauche Heilung für meine Seele auch, für mein Herz, für meinen Geist, für meinen Körper. Und dafür ist Jesus gekommen, als Erlöser, als Heiler, als Befreier. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte es heute festmachen, ich möchte heute sagen, Jesus, ja, mein Leben soll von heute an dir gehören, darfst du das einfach mal ganz kurz zeigen, wie als eine Entscheidung, als ein Zeichen deiner Entscheidung, dass du kurz die Hand hochhebst, ja. Wenn du das heute festmachen willst, dann heb einfach mal kurz die Hand, ja. Einfach, ja, Dankeschön. Super. Ist noch jemand da, der das heute festmachen will? Weil das ist eine Entscheidung zwischen dir und dem Himmel, ja? Und zwischen Leben und Tod auch. Halleluja. Ist noch jemand da? Ich frage noch einmal. Einfach nur. Und dann beten wir zusammen. Ja, danke schön. Ich sehe auch deine Hand. Danke schön. Das Wichtige ist nicht, dass ich sehe, ja, aber ich wollte einfach sehen, ob jemand da ist. Und das Wichtige ist, dass Jesus die gesehen hat, deine Hand. Und er hat sie gesehen, ich sag's dir, der schaut genau hin. Jetzt, er ist hier. Halleluja. Wollen wir zusammen beten? Hier sind mehrere Geschwister, mehrere Menschen, die heute Jesus ihr Leben anvertrauen wollen. Und ich möchte euch jetzt in einem Gebet leiten. Und ich werde das Satz für Satz vorsprechen und wenn ihr damit übereinstimmen könnt, dann dürft ihr das jetzt laut nach mitbeten. Und ich lade die ganze Gemeinde auch mit ein, jetzt die Geschwister mit zu unterstützen im Gebet. Ihr könnt das Gebet natürlich gern auch mitbeten. Und lasst uns jetzt ja, zu Jesus kommen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du an mich denkst und dass du mich kennst und dass du mich liebst und dass du deinen Sohn Jesus Christus für mich gegeben hast. Und lieber Herr Jesus, ich glaube in meinem Herzen an dich. Ich glaube, dass du mein Herr und mein Erlöser bist. Dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist. Und dass du auch für mich von den Toten auferstanden bist. Damit ich jetzt dein ewiges Leben empfangen kann. Und so bitte ich dich jetzt, Herr Jesus, komm du in mein Leben, sei du mein Herr. Ich gebe dir mein Leben und ich danke dir, dass du mich liebst und ich will mit dir leben in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja! Halleluja!